Willkommen zur Ausgabe 374 von Tabula Ludo. An meiner Seite meine wunderbare Partnerin Jutta, mir gegenüber.
Ja, hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mir gegenüber sitzt der fröhlich lächelnde Michael.
Ja, wir haben wieder eine pickepacke Folge News-Episode für euch diese Woche, dieses Wochenende sozusagen.
Ja.
Und da haben wir einige neue, coole neue Neuankündigungen drin. Ein paar traurige Sachen, ne, zu Altered haben wir noch, die aber auch so ein bisschen Ausblick geben, was danach jetzt mit Altered passiert. Da haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen, da gibt es ein bisschen mehr Informationen drüber. Und wir haben ein sehr kurioses Spiel von Asmodee, über das wir reden müssen.
Ja, aber bevor wir in die Details einsteigen, komme ich mit meinem obligatorischen Werbehinweis um die Ecke. Wir sind auch diesmal nicht gesponsert, wir haben keine Rezensionsexemplare erhalten, aber wir nennen Marken, Produkte und Firmen und wir haben Links in unseren Shownotes und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
Ja, haben wir irgendwelchen Loot gekriegt in letzter Zeit? Nee, ne? In
der letzten Woche? Nee, ich krieg im Moment nur Hochzeitsloot.
Ja, aber wir waren im Kino. Wir waren in Project Hail Mary im Kino und wir müssen jetzt mal außerhalb unseres Bezugs sozusagen mal Werbung machen. Guckt euch diesen Film an, der ist richtig, richtig cool.
Ja, also wir sind überzeugt, wir fanden ihn richtig, richtig super. Wir hatten Spaß. Wir möchten allerdings eine kleine Warnung hinzufügen. Die Gen, ich weiß nicht, was sind Kai, Luca und Julian? Sind das Gen Z oder Gen X?
Ich würde es ja die Lost Generation bezeichnen.
Ja, also auf jeden Fall, das Jungvolk hat das nicht so richtig verstanden und nicht so richtig gutiert. Sie fanden ihn dann zum Schluss, die Aussage war ganz witzig. Aber irgendwie hat er ihn, es war nicht zu genug Action da. Es sind, glaube ich, zu wenig Explosionen und zu wenig Autos da drin gewesen.
Ja.
Was bei einem Science-Fiction jetzt nicht wirklich erstaunlich ist.
Gut, ich hatte natürlich das Buch auch vorher gelesen, schon vor ein paar Jahren. Und ich fand das Buch richtig, richtig gut. Fast besser als den Marsianer, obwohl der Marsianer das Buch ist auch richtig gut. Und ich hatte Project Hail Mary schon vor langer Zeit gelesen und ich fand das Ende auch mal sehr, sehr schön. Wir spoilern hier nichts übrigens.
Ja.
Wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann guckt euch am besten nicht den Trailer an.
Ja, ja? Nee, also geht da, also wir können euch sagen, es ist Science Fiction, es spielt im Weltall. Mehr sagt man eigentlich nicht dazu und guckt euch nicht die Trailer an. Wenn ihr Science Fiction mögt und zum Beispiel den Marsianer gut fand, weil es vom selben Autor, dann lohnt sich das auf jeden Fall da reinzugehen.
Genau. Ja, und der Trailer verrät leider so ein paar Schlüsselsachen.
Ja.
Und ich glaube, der Film ist noch ein bisschen cooler, wenn man den Trailer nicht gesehen hat. Ich, wie gesagt, ich war schon voll gespoilert, weil der Film entspricht schon ziemlich genau dem Buch. Aber ja.
Und wenn ihr da draußen unter 20 seid, dann stellt euch darauf ein, dass die Geschichte etwas langsamer erzählt wird. Und
ja, und es ist so schön.
Ja, es ist schön.
Das ist so schön. Gut, kommen wir wieder zurück zu unserem Scope, nämlich Brettspiele. Und da würde ich sagen, fangen wir doch einfach an mit unseren News diese Woche. Die erste News kam von dir. Delicious Games hat ein neues Spiel angekündigt.
Ja, es heißt Chrono Critters und es hat ein wunderbares Cover. Und ich finde die Story, die so angerissen wurde, ausgesprochen faszinierend. Also Tiere, deswegen Critters, die in die Vergangenheit reisen, um sich von dort irgendwie alte Technologien zu holen, um die Welt zu retten oder irgendwie so. Also es klang sehr kurios und ich bin sehr gespannt zu sehen, was da dann für Mechanismen greifen. Und wenn, ich hoffe sehr, dass die Grafiken im Spiel dem auf dem Karton entsprechen, weil die fand ich sehr, sehr putzig.
Ja, also Delicious Games macht ja auch immer jedes Jahr so ein Eventspiel, sag ich das jetzt mal, ja. Wo man auch auf das Spiel dann unter Umständen, also jetzt letztes Jahr war es glaube ich nicht so, aber in den Jahren davor war es immer so, man sollte zu Delicious Games direkt hingehen, wenn man es haben möchte und es direkt sich holen.
Was mich ein bisschen irritiert hat, ist, auf dem Karton, wenn man die Abbildung vom Karton sieht, steht drauf, dass es einen Solo-Modus gibt und dass Wladimir Suchi mit von der Partie war. Das steht aber bei Boardgame Geek und auch sonst nirgendwo drin. Vielleicht hat er nur den Solo-Modus gemacht oder ich weiß es nicht. Vielleicht war er auch sonst wie beteiligt. Es ist gerade so ein bisschen unklar.
Ja, vielleicht ist das einfach auch noch ein bisschen vorläufig alles. Ne?
Ja.
Ja, 1 bis 4 Spieler hast du schon gesagt, ne? 80 bis 150 Minuten ab 12 Jahre wird also schon ein Expertenspiel.
Ja, absolut.
Sind wir auf jeden Fall gespannt drauf.
Richtig.
Dann gibt es eine Neuauflage von PI. PI steht für Private Investigator. Das ist ein Martin-Wallace-Spiel für 2 bis 5 Spieler und dauert 45 bis 60 Minuten ab 8 Jahre. Das ist ein Deduktionsspiel und ich hatte das tatsächlich mal vor ganz, ganz vielen Jahren. Das ist also eine Neuauflage, wie gesagt. Ja. 2012 ist das Original erschienen und ich habe das, glaube ich, ungespielt wieder verkauft.
Ja, also was so ein bisschen durchgeschienen hat bei dem, was ich so über das Spiel gehört habe, ist, dass die alte Version relativ hässlich war von den Designs
her. Das war einer der Gründe, warum ich sie wieder verkauft habe.
Das ist überarbeitet worden, aber auch das Regelwerk soll überarbeitet worden sein und es soll neue Features in dem Spiel geben. Also es ist nicht einfach nur ein Reprint oder eine Neuauflage mit neuem Design, aber ansonsten gleich, sondern da ist auch noch am Regelwerk und an den Features gearbeitet worden.
Ja, das Original kam bei Tree Frog Games raus. Das ist, glaube ich, der Selbstverlag von Martin Wallace gewesen zu der Zeit.
Okay.
Der hat damals auch Few Acres of Snow rausgebracht. Das habe ich doch unten im Regal stehen. Ein sehr schönes Spiel, aber auch die Optik ist auch nicht so richtig das Wahre, sag ich mal.
Hat da Martin Wallace etwa eine Schwäche, was das Design angeht?
Ja, ich meine, Leute sind halt, also ich meine, so Multitalente, irgendwie, die ein Game-Design.
Die alles können,
und
ist natürlich schwierig, ja.
Ist halt schwierig zu kriegen. Na gut. Dann gibt es Neues aus der Welt von Karak.
Ja, genau. Da ist quasi so eine Art kleiner Bruder unterwegs, nämlich Karak Labyrinth. Da geht es um Zeichnen und Knobeln und ist für 1 bis 4 Spieler, soll nur 10 bis 20 Minuten eine Partie dauern und ist ab 6 Jahre. Also da bin ich gespannt. Ich habe im ersten Moment gedacht, dass es irgendwie so in die Richtung Flip and Ride oder Roll and Ride geht, aber es scheint einen anderen Aspekt mit Zeichnen zu haben. Aber man hat auf jeden Fall so ein Board, auf dem man rummalt.
Karak ist ja irgendwie so ein Ding, was irgendwie total eingeschlagen ist, aber trotzdem so irgendwie so unter dem Radar so ein bisschen gelaufen ist. Ich glaube, das ist tatsächlich eher so ein Familienspiel Gassenhauer, habe ich das Gefühl, ja. Ich habe ganz viele Leute gesehen, die gesagt haben, ey, das ist bei meinen Kindern ist das total eingeschlagen, das Karak.
Ja, bei deinem Bruder und Nichten und Neffen auch.
Ja, genau. Also, aber an den Expertenspielern ist es ein bisschen vorbeigegangen, habe ich so das Gefühl.
Ja. Ja, aber wie gesagt, da kommt was Neues und man kann gespannt sein.
Ja. Ja, und dann gibt es eine Erweiterung für Wondrous Creatures. Da war ich ja dafür überzeugt, dass du das schon im Regal stehen hattest, als ich das gesehen hatte.
Nee, habe ich nicht. Und ich weiß jetzt auch, warum. Weil einerseits finde ich, dass der Karton total cool aussah, als das rausgekommen ist, weil das ja so ein bisschen Buchstyle hat. Und auch das Thema mit den Tieren fand ich irgendwie cool. Aber wir hatten da zu dem Zeitpunkt so viel mit Tieren und Tieren sammeln und diesen Aspekten irgendwo drin, dass uns das nicht so richtig gecatcht hat. Wir sind an dem Spiel tatsächlich, wir haben das immer nur so von Weitem auf den Tischen gesehen, aber wir haben das uns nie genauer angeguckt. Und ich bin da schon in dem Status gewesen, dass ich kein Spiel mehr kaufe, das ich nicht wenigstens angetestet habe, weil ich ja schon so 1-2 Nieten dazwischen hatte. Und deswegen ist das noch nicht im Regal.
Aber das sieht schon, ja, als ich das gesehen habe, ich gesagt, das sieht nach einem Jutta-Spiel aus.
Ja, es war damals, als es rausgekommen ist. Ich meine, es kostet, glaube ich, immer noch 79 € oder irgendwie sowas. Und da war das nochmal einen Tacken teurer. Und habe ich gesagt, oh nee, da muss ich erstmal gucken, ob das wirklich, ob das sein muss.
Aber gibt anscheinend viele Leute, die das auch cool finden, ne?
Ja, es gibt viele Leute, die es cool finden. Und irgendwann werde ich es mir nochmal genauer angucken.
Ja. Übrigens, danke an den Matthias von unseren Hörern. Der hat uns das nämlich geschickt. Als kleinen Hinweis, dass da was Neues passiert.
Ja, also grundsätzlich ist das Spiel für 1 bis 4 Spieler. Es klang jetzt bei der Erweiterung auch nicht so an, als ob da jetzt mehr Spieler oder so möglich sind, sondern es geht halt jetzt um Winter. Also die Erweiterung heißt Winterfall. Und die Kapitänin Freya muss gegen Winterwetter kämpfen. Also es kommen Blizzards und andere Schlechtwetterfronten, die eben jetzt dann den Spielverlauf beeinflussen. Es stand auch nichts dabei, dass die klassische Spielzeit irgendwie verändert wird davon. Die liegt bei 40 bis 80 Minuten. Ich gehe mal davon aus, dass das weitgehend gleich bleibt.
Okay. Ja, dann ist Brass Pittsburgh gestartet auf GameFound. Das habe ich direkt auch gebackt, auch wenn es mir ein bisschen schwer gefallen ist, muss ich sagen, weil die wollen tatsächlich $125 haben für die Deluxe-Edition. Es gibt auch noch eine Retail-Version für knapp $80, aber die Deluxe-Version hat ein bisschen besseres Material, hat irgendwie so UV-Anti-Glare-Brett, ein Anti-Glare-Brett und sowas. Deswegen macht das vielleicht schon Sinn, aber trotzdem, ich finde den Einstiegspreis von 80 € für ein ganz normales Brettspiel ist schon ganz schön hoch. Ja, gut, die wissen natürlich, was sie da haben.
Was ich allerdings traurig finde, ist, dass in der Deluxe-Version, die ja dann schon mit $125 ganz schön was kostet, keine Metallmünzen drin sind, sondern dass die nochmal $100 extra kosten sollen.
Ja, da müsst ihr euch echt hinsetzen, nochmal die Metallmünzen kosten $100 mehr. Also nicht...
Krass.
Es gibt auch noch diese Pokerchips, die sie auch bei der letzten Deluxe-Version hatten. Ja. Die sind ein bisschen günstiger. Ich glaube, die sind so um die $60, aber halt immer noch wirklich teuer. Und gut, also das ist natürlich ehrlich, auch.
Da kannst du einfach Euros reinlegen. Dann hast du da 100 Euros und dann dann kannst du das zumindest plündern, wenn du mal knapp bei Kasse bist. Ja,
die sehen aber nicht so schön aus. Ja. Es gibt auch so Späßchen wie 3 verschiedene Cover-Artworks, bei denen man sich entscheiden muss, welches man haben will. Das war auch so eine blöde Entscheidung, fand ich, ja. Das ist irgendwie so, ich muss jetzt meinen Wahn, ich back das jetzt. Aber, ich kann das noch nicht backen. Ich muss erst mal tiefer drüber nachdenken, welches Cover ich denn haben will. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, sowas zu machen.
Ja, ja, und also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es wirklich so super viele Leute gibt, die dann meinen, sie müssten sich das 3-mal kaufen, damit sie alle 3 Covers haben. Also, das wird nicht passieren. Das ist ein Fehlgedanke. Ja, also ich sag mal so, irgend so 5 Dudes wird es geben, die das machen. Aber ja. Die machen jetzt ja das Geschäft nicht dick.
Aber gut, ich meine, die wissen halt, was da, also Roxley weiß halt, was sie da haben. Ne? Das ist halt so ein Spiel, wo keiner wirklich vorbeigehen kann dran, so einfach. Ne?
Ja, was ich gerade so am Überlegen bin, das macht natürlich auch, ich hasse das ja auch bei Büchern, wenn die das Cover ändern, weil das erhöht natürlich das Risiko, dass du es im Regal siehst und denkst, guck mal, ein neues Brass, das muss ich mir noch kaufen, nur weil das dann ein anderes Cover hat, als das, was ich zu Hause habe.
Das Schöne war übrigens, ich habe die 3 Cover dann Jutta gezeigt und gesagt, rat mal, für welches mich entschieden hat. Und sie hat sich bei 3 verschiedenen Möglichkeiten 2-mal falsch entschieden. Das heißt, ich habe genau das genommen, wo sie am wenigsten gedacht hat, dass ich das nehmen würde.
Nee,
ja,
das,
so gut
das,
kennt mich meine Baldfrau.
Das hast du falsch interpretiert. Da war die Hoffnung der Trigger. Ich hatte gehofft, dass du nicht dieses genommen hast, weil das gefiel mir halt am wenigsten von den 3.
So, nein, dann hast du leider Pech gehabt, muss ich sagen.
Ja, es ist auch nicht so super schlimm, weil ich finde, die sind alle 3 auf sehr hohem Niveau, aber ich hätte das halt am wenigsten präferiert. Aber es ist ja dein Spiel. Und ich habe sofort gewusst, er hat bestimmt das genommen, das du am dürfsten findest.
So, das wird ja schön.
Ja.
Gut. Naja, also wie gesagt, wenn ihr da mitmachen wollt, den Gamefound-Link haben wir euch in die Shownotes auch gepackt. Aber denkt dran, $125 vor Steuern und vor Porto.
Richtig, das kommt ja auch noch oben drauf.
Genau. Ja, dann gibt es neue Battletech-Core-Boxen von Catalyst. Das haben wir hier mal aufgenommen, weil Battletech ist halt so ein Tabletop-Spiel. Aber Battletech ist sehr brettspielartig, sag ich jetzt mal. Wenn ihr da Lust habt, mal so ein Science-Fiction Battle-Mech-Tabletop zu spielen, das sehr, sehr brettspiellastig ist, mehr oder weniger, weil es mit so Hexfeldern auch agiert, also man muss kein Maßband rausholen, ne? Dann ist das vielleicht was Interessantes für euch. Catalyst hat da bisher immer einen schlechten Job gemacht, finde ich, für so Neueinsteiger, weil es nie so richtig klar war, was muss man denn eigentlich kaufen, um neu einzusteigen. Da gab es irgendwie so eine relativ günstige Starterbox, wo halt irgendwie nur so Kurzregeln drin waren, aber die Komplettregeln gab es irgendwie nicht, also es gab kein Core-Rulebook oder sowas. Ja,
dem haben sie jetzt abgeholfen.
Dem haben sie jetzt abgeholfen. Es gibt jetzt im August gibt es ein Core-Rulebook, aber sie haben das Ganze nochmal ein bisschen verwirrter gemacht, weil, halte ich fest, es gibt eine Starterbox, eine Core-Box und ein Core-Rulebook.
Ja, ist doch ganz klar.
Ist doch ganz einfach, ne?
Mit der Starterbox schnupperst du erstmal rein, ob dir das Thema grundsätzlich liegt. Und wenn du dann sagst, ich interessiere mich dafür, ich will mehr, dann kaufst du die Corebox mit dem Core-Rulebook.
Nee, die Corebox hat das Core-Rulebook nicht.
Ja, nein, die Corebox und das Core-Rulebook.
Ja, okay. Aber dann hast du ja doppelte Sachen, weil die Corebox enthält nämlich auch Teile der Regeln. Das ist alles wieder mal sehr verwirrend. Ja, warum macht ihr nicht einfach ein Core-Rulebook und Ende?
Ja, aber wenn du doch bei D&D so ein Schnellstarter-Set kaufst, da hast du doch auch Teile der Regel drin.
Ja gut, aber ich finde, das ist
wesentlich besser strukturiert. Und dann kaufst du dir trotzdem irgendwann das Regelbuch.
Aber das ist bei Catalyst so ein Konzept irgendwie. Die machen ja auch Shadowrun. Und ich muss sagen, das englische Shadowrun ist auch total verwirrend aufgebaut. Man weiß gar nicht genau, was man da besorgen soll, wenn man da einsteigen wollen würde. Ich finde, da macht die deutsche Shadowrun-Redaktion macht einen echt guten Job, ja, dieses Chaos, das Catalyst da im Original macht, irgendwie gerade zu rücken. Und das deutsche Shadowrun ist wesentlich besser strukturiert als das englische Shadowrun. Ja, aber gut, Catalyst ist halt so ein seltsamer Laden irgendwie an der Stelle.
Ja, aber das ist ja auch, hat Seltenheit wert, dass so ein englischsprachiger Verlag da Bullshit macht und der Deutsche dann aufräumt.
Naja, zu dem Thema kommen wir daher übrigens auch nochmal bei Asmodee. Ja, also auf jeden Fall, wenn ihr da einsteigen wollt, da gibt es ab August zum GenCon und danach dann auch im Retail, wird es da ein paar Boxen geben. Ich würde euch empfehlen, vielleicht fangt ihr mit der Corebox an. Die Starterbox ist anscheinend tatsächlich nur so ein Schnellstarter-Ding. Wenn ihr da wirklich einsteigen wollt, glaube ich, ist die Corebox von dem, was ich da bis jetzt gesehen habe, das Sinnvollste, denke ich. Und ich glaube, ich werde da beim Core Rulebook mal zugreifen, denke ich.
Ja, du warst ja so lange jetzt schon am Moppern, dass du kein gescheites Regelwerk, ein einheitliches Kompendium quasi hattest.
Ja.
Und jetzt gibt's das, da kannst du kaum dran vorbeigehen, glaube ich.
Dann gibt's Neuigkeiten zu Sagrada. Das ist ja ein Spiel, was, glaube ich, ursprünglich mal bei Pegasus rauskam in Deutsch. Das hat in Englisch, jetzt kriegt das eine neue Erweiterung, nämlich Sagrada Panorama. Und das wird schon im April im Retail landen. Und da gibt es dann neue Materialien für die Neuauflage von Sagrada in Englisch. Ja. Und da wird auch ein 6-Spieler-Modul drin sein, wo man dann mit 6 Spielern spielen kann. Da gibt es auch noch ein paar weitere Materialverbesserungen. Es gibt ein neues Dice Tray, neue Playerboards und noch ein paar andere Sachen drin. Und natürlich auch neue Karten und so weiter. Das heißt, da wird es ein bisschen Erweiterung geben für das Base Game.
Ja, Sagrada habe ich ja nie gespielt und keine Ahnung, kann ich nichts zu sagen.
Ja. Cosmos steigt in die Urlaubsplanung ein, denn sie bringen ein Spiel raus namens Happy Holiday, das sich von der Beschreibung so ein bisschen anhört wie Let's Go to Japan ja, und im nächsten Jahr Let's Go to France. Und da muss man auch einen Urlaub planen mit Sehenswürdigkeiten und Shopping-Ideen. Man plant einen Urlaub in Europa. Und muss da sich überlegen, an welchen Tagen reist man, an welchen Tagen geht man wohin, welche Transportmittel benutzt man und so weiter und so weiter. Das Ganze ist ab 10 Jahren und für 1 bis 4 Spieler und dauert ungefähr 30 Minuten. Der Autor übrigens ist Matthew Dunstan. Der ist uns zum Beispiel bekannt von Guild of Merchant Explorers oder auch Next Station.
Ja, es ist auf jeden Fall eher so die japanische Variante von Europareise, so Barcelona, Paris, Amsterdam, einmal so querbeet durch ganz Europa durch. Nicht so wie wir das eher machen würden, sich ein Land vornehmen von Europa. Nein, gleich ganz Europa bereisen.
Ja. Bei Pegasus gibt es wieder Neuigkeiten zu Bossfighters QR. Da gibt es einen neuen Boss zu Ostern, nämlich, haltet euch fest, den Executor.
Ja, und wir können den noch nicht spielen, weil wir müssen erst noch die 5 Standardbosse besiegen und das haben wir immer noch nicht getan.
Zweiten Teil, ja. Den es bei dem Presse-Event noch nicht gab, den wir dann gemacht haben. Ja,
genau.
Ja, und ich muss mal sagen, die werden auch ganz schön schwer dann, ja.
Mhm.
Ja, also ihr könnt den Executor bis Ende April in der App besiegen und es gibt auch Promokarten. Die gibt es im Handel, habe ich zumindest Fotos von gesehen. Und da könnt ihr vielleicht mal bei eurem lokalen Spieleladen nachfragen. Der müsste solche kleinen Promo-Päckchen haben für Ostern und Bossfighters QR.
Ja, ich glaube, den Weihnachts-Boss haben wir auch verpasst.
Den haben wir leider verpasst. Ja, waren wir doch gerade bei Cosmos. Da machen wir doch direkt weiter. Wir haben nämlich noch eine Neuigkeit von Cosmos in Bezug auf Vögel. Die bringen ein Spiel raus, das nennt sich das Spiel der Vögel und das Cover sieht verdächtig nach Flügelschlag aus, muss ich sagen.
Ja, auch vom Thema passt es halt sehr, in diese Richtung zumindest.
Ja, kommt im Herbst 2026, ist für 2 bis 4 Personen ab 8 Jahren und wird eher so ein Familienspiel sein und ist auch ein Sammelspiel. Also man muss Würfel werfen und muss Vögel zusammen sammeln und muss Vögel einer Art vereinen und dann bekommt man Auszeichnungen und entsprechend dann halt Siegpunkte.
Ja, klingt auf jeden Fall nicht völlig uninteressant.
Ja, scheint ein bisschen kleineres Spiel zu sein, eine kleinere Box. Ja. Dann was Spannendes von Cosmos, was wir noch gefunden haben, ist nämlich Tricky Teams. Das ist jetzt gerade erschienen. Und das ist deswegen auch spannend, weil es von Jan Kronauer und Marc-Uwe Kling kommt. Ja. Den Kron sozusagen von Hunter und Kron, ja, und Marc-Uwe Kling von dem Känguru-Chroniken ist ein Spiel für 3 bis 6 Spieler, 30 Minuten lang, ab 10 Jahre. Und da wagen wir uns in den Tricky Forest und im Schatten der Bäume tun die Feldmausbanden und die Laubfrösche und die Eidechsen und die Finken ihre nächsten Beutezüge planen. Finde ich auch spannend irgendwie. Hat auch ein cooles Cover, so Raubzüge von irgendwelchen kleinen süßen Tierchen.
Ja, und wir wollen natürlich nicht unterschlagen, dass auch Florian Biege, den wir jetzt nicht einordnen können, auch an der Gestaltung des Spiels beteiligt war. Der wird da auch aufgeführt.
Ja.
Den kennt man halt nur, also ich zumindest nicht.
Ist, wie gesagt, schon verfügbar im Handel, kostet 9 €, ist also ein kleines Spiel. Von Board and Dice gibt es ja auch immer so ein Kracher, ne, zum Ende des Jahres. Und dieses Jahr wird das Entropy werden. Entropy ist ein Expertenspiel, 90 bis 120 Minuten, 1 bis 4 Spieler ab 14 Jahren. Kommt, wie gesagt, im Herbst von einer Autorenriege, die schon ganz schön coole Sachen gemacht hat. Also Simone Luciani von Barrage, also hier Wasserkraft, ja. Mhm. Und Darwin's Journey, Nestor Mangone, auch von Darwin's Journey, Shackleton Bass, Super Mundi zum Beispiel hat er gemacht. Und Tommaso Battista, der auch bei Wasserkraft mitgearbeitet hat. Ja, Entropie ist ja auch so ein Thema meines Studiums gewesen, ne? Also hier so die informationstechnische Entropie, der Informationsgehalt. Ne? Hier geht es aber anscheinend eher um die thermodynamische Entropie, genau, jetzt habe ich es wieder. Thermodynamische Entropie. Also wir sind Wissenschaftler einer weit fortgeschrittenen Zivilisation und wir müssen als Abschlussprüfung in unserem Wissenschaftlerkurs sozusagen so ein paar Sonnensysteme erschaffen.
Okay. Also es sieht auf jeden Fall nach einer herrlichen Materialschlacht aus. Man kann erahnen, dass es wieder ein rundes Spielbrett ist. Das scheint ja gerade der totale Hype zu sein, dass Spielbretter nicht mehr eckig sind, sondern irgendwie rund oder zumindest runde Elemente auf dem Board haben. Und jede Menge kleine Pöppels, Miepels, Quadratboxen, keine Ahnung. Also jede Menge Zeugs, das wahrscheinlich wieder auf dem Tisch angeordnet werden will.
Ja. Finde ich auf jeden Fall das Thema spannend. Man spielt da tatsächlich auch Karten aus und die Karten geben einem dann neue Lebensformen, die auf dem Planeten, die ich gerade erschaffen habe, leben können und so. Finde ich schon spannend.
Sieht super interessant aus. Auch optisch gefällt es mir sehr. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das dann wieder hier so ein Spiel wird, das dann auf unseren Pile of Opportunity versauert.
Na, gucken wir mal. Auch von Board & Dice kommt im zweiten Quartal jetzt schon, also jetzt im Sommer, kommt Maestro. Maestro, da sind wir in der Renaissance und wir müssen der beste Renaissance-Meister der Welt werden und da müssen wir uns halt irgendwie bewähren. Das Ganze ist ein Spiel für 1 bis 4 Spieler, aber Achtung, da sage ich gleich noch was zu, 90 bis 140 Minuten, also auch ein Expertenspiel ab 14 Jahren. Die Pressebeschreibung alleine sagt mir schon, dass es eigentlich ein Zweispieler-Spiel ist. Denn es steht hier, ich muss es hier live ins Deutsche übersetzen, jede Kunstwerkstatt wird von einem Solospieler oder einem Team von 2 Spielern kontrolliert.
Juhu!
Da sind wir wieder.
Das ist bescheuert.
Das ist wieder wahrscheinlich richtiger Mist mit 4 Spielern, aber das wissen wir noch nicht.
Ja, dann spielen wir es halt einfach zu zweit. Ja. Also ich finde das Thema super spannend. Ich habe ja sowieso so ein Faible für die Künstler, die hier aufgezählt werden. Hier so Leonardo da Vinci, Michelangelo, Fabrice Weiss, Joao Philippe, Susanne Kotakowska. Also die scheinen da irgendwie alle eine Rolle zu spielen und das klingt sehr, sehr spannend und es sieht sehr gut aus.
Ja, hat auch schöne Holzfigürchen. Lustig ist übrigens, auf der Seite von Board & Dice heißt das Ganze Maestro oben. Ja? Mhm. Und da ist auch schon ein Cover abgebildet. Und dann weiter unten bei den Fotos gibt es einen Boxshot von dem Cover, wo das Spiel noch anders heißt. Da heißt es nämlich The Art of Rivalry.
Ja.
Tja,
da war wahrscheinlich zu steif der Titel. Maestro klingt geiler.
Ja. Und The Art of Rivalry hört sich vielleicht eher nach einem Zwei-Spieler-Spiel an.
Ja, das kann natürlich auch sein. Außerdem kann man bei Art of Rivalry noch nicht so wirklich raushören, dass es um Kunst und Künstler geht. Und Kunst und Künstler sind ja gerade auch so ein Thema, das in den vergangenen 2-3 Jahren bei Brettspielen mehr und mehr Einzug gehalten hat. Wenn ich hier an Bohemian denke, das Spiel, das wir so cool fanden, da geht es ja auch um Kunst und Künstler. Oder auch dieses, ich weiß den Titel gerade nicht, wo es um Geigen- und Instrumentenbau geht. Mozart hat irgendwie schon ein Thema gespielt. Also das scheint ja gerade sehr, sehr in zu sein, sich in irgendeiner Form mit Künstlern zu beschäftigen.
Ja. Dann gibt es eine Ankündigung von Restoration Games. Die finde ich ja ziemlich cool, weil die machen ja teilweise richtig coole Neuauflagen von alten Spielen. So hier das Vendetta zum Beispiel ist von denen. Ja, die haben angekündigt, eine Neuauflage zu machen von Star Wars The Queen's Gambit. Das ein Spiel ist, was ganz, ganz viele Leute richtig, richtig cool finden. Das ist im Jahr 2000 ursprünglich mal erschienen bei Avalon Hill, also bei Hasbro im Wesentlichen, und wurde von Rob Davio unter anderem gemacht. Und das ist so ein Strategiespiel, wo man auf mehreren Schlachtfeldern gleichzeitig kämpft. Und das wird jetzt wiederkommen von Restoration Games. Allerdings nicht mit dem Star Wars Thema, sondern mit einem Herr-der-Ringe-Thema. Und da werden halt epische Kämpfe auf verschiedenen Schlachtfeldern ausgeführt, gleichzeitig und parallel und so. Und da kann man das Ganze dann nochmal neu spielen. Und es gibt ganz viele Leute, ich hab mehrere Postings gesehen, verschiedenen Kanälen, wo die Leute so völlig aus dem Häuschen waren, dass das Spiel wieder neu aufgelegt wird. Ich kannte das Original tatsächlich nicht. Ja.
Mir sagt es auch nicht.
Wie gesagt, im Jahr 2000 erschienen, ist ein Expertenspiel, 120 Minuten ist das Original gewesen. Das Original hat auch 7,6 Punkte in Boardgame Geek. Das ist für so ein altes Spiel doch schon relativ gut. Ja.
Ja.
Ich glaube, das habe ich auch deswegen nie gehabt, weil mich das Cover so abgeschreckt hatte. Das hat nämlich so ein Thema von Episode 1 von Star Wars.
Mhm.
Ja, mit Queen Amidala auf dem Cover und Queen John Gwyn und so. Das war irgendwie für mich als Star Wars-Fan irgendwie so ein bisschen so Sakrileg, kaufe ich nicht. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Heutzutage denkst du dir, ach, gegenüber das ganz neue Star Wars war das eigentlich gar nicht so schlecht.
Ja, so verändert sich halt auch der Blickwinkel über die Zeit.
Kann man aber, glaube ich, mit dem Herr-der-Ringe-Thema ist es wahrscheinlich noch sogar vielleicht ein bisschen cooler.
Also hat man dann auf jeden Fall nicht diese Gewissenskonflikte, ob man jetzt hier Episode 1 mit zum Kanon ziehen möchte oder nicht.
Vielleicht, ja. Asmodee übernimmt noch mehr Verlage. Sie haben jetzt in der letzten Woche zwei Verlage übernommen, nämlich ATM Gaming und Japan Brand. Japan Brand ist der Partyspiel-Japan-Spiel-Arm von Simon Games gewesen.
Mhm.
Die haben zum Beispiel dafür gesorgt, dass das Love Letter nach Europa kam.
Ah, ja. Okay.
Und die sind jetzt von Asmodee übernommen worden. Ich glaube, das Love Letter Zeug war da auch hier von Asmodee vertrieben. Na gut, Simon war sowieso im Vertrieb von Asmodee in Europa. Und ATM Gaming ist ein französischer Social- und Party-Game-Publisher. Den haben die für 250 Millionen übernommen. Ist ganz schön krass. Die Spiele von denen, die die machen, sind wahrscheinlich eher so Spiele, die im französischen Markt total toll sind. Weil Speedbug, Quickstop, Muton und Pili Pili habe ich noch nie gehört.
Ja, ich habe die aber auch einfach im Deutschen ganz andere Titel.
Aber gut, wir sind natürlich auch keine Partyspieler. Ja?
Und das kommt noch dazu, dass wir überhaupt gar keine Partyspieler sind und so ein Partyspiel ja eher per Accident auf unserem Tisch landet. Ja.
Und das, die scheinen echt erfolgreich zu sein. Das Pili Pili hat sich irgendwie im französischen Markt irgendwie 300.000 Mal verkauft innerhalb von einem Jahr. Das ist
okay.
Schon krass.
Ja. Krass.
Aber naja, 250 Millionen ist auch kein Pappenstiel für einen Boardgame-Publisher, sag ich jetzt mal, ja. Ja, also die sind jetzt auch bei Asmodee. Asmodee führt also seine Expansionsstrategie per Einkauf fort und übernimmt alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Und ich habe auch das Gefühl, die plündern so ein bisschen irgendwie Simon aus, wenn ich mir so überlege, wie viele Marken und so weiter die da auch übernommen haben. Gut.
Ja, jetzt muss man aber andererseits auch sagen,
Cowboys haben auch ein paar Marken übernommen.
Günstiger wird es ja wahrscheinlich nicht mehr werden. Und was weg ist, ist weg.
Was weg ist, ist weg, ja. Da kommen wir auch leider gleich nochmal im Thema Altered drauf.
Ja.
Ja, Awaken Realms hat sich zu der AI-Art in Concordia auf dem Titelbild von der Campaign-Seite geäußert. Und sie haben kräftigst zurückgerudert, sage ich jetzt mal. Ja. Also sie haben nochmal bestärkt, dass sie in dem finalen Spiel absolut keine AI-Art benutzen werden. Und dass das alles ganz, ganz normal beauftragte und von Menschen gemachtes Artwork sein wird. Und das wäre auch in ihrem Vertrag mit dem PD-Verlag drin, die ja der ursprüngliche Publisher von Concordia sind. Aber sie haben natürlich auch gesagt, dass in der Entwicklung kommen natürlich AI-Tools auch unter Umständen zum Einsatz. Denn man kann zum Beispiel bei Photoshop ja gar nicht mehr richtig unterscheiden, was jetzt AI-Tool ist und was kein AI-Tool ist, wenn man das benutzt. Da ist ja AI so tief integriert mittlerweile. Wenn man den Radierer benutzt, hat man direkt schon ein AI-Tool benutzt quasi.
Ja. Ja, also auf jeden Fall haben sie zugegeben, dass während der Prototyping-Phase und für Mockups halt AI-Tools im Einsatz sind, wenn auch in Maßen, dass das aber dann beim Endprodukt auf gar keinen Fall der Fall sein wird.
Ja,
da muss man dann gucken, inwieweit man sie da wirklich dran messen kann. Und es wird ja auch immer schwieriger, AI-Sachen zu erkennen. Also es ist ja mittlerweile gar nicht mehr so, dass man das mit dem sechsten Finger irgendwie oder irgendwelchen verschwommenen Hintergrunddingen, das wird ja immer weniger. Da wird die AI ja von Tag zu Tag besser. Ich glaube, das wird bald sehr, sehr schwierig sagen zu können, als Laie, ob irgendetwas von der AI gemacht wurde oder
und
nicht.
Und ich will ja keine Verschwörungstheorien schüren, ja, aber das war doch mit Sicherheit ein Testballon. Weil warum sollte ich ein AI-generiertes Titelbild irgendwie benutzen als Teaser für meine Multimillionen-Dollar-Kampagne, ja, wenn ich dahinter ja keine AI-Artwork drin benutzen will. Ja, also ausgerechnet das Titelbild. Ja, es geht ja nicht um irgendwelchen Wallpaper-Hintergrund oder so, sondern das Cover.
Das war tatsächlich auch ein Gedanke, den ich hatte, dass das vielleicht tatsächlich der platte Versuchballon war, wie reagieren die Leute, wenn wir jetzt AI-Kunst nutzen.
Das, da haben wir ja schon im letzten drüber gesprochen. Ja. Das ist, aber ich glaube, es wird auch, so traurig wie es ist, ich glaube, es wird keinen Weg dran vorbeiführen. Ja?
Das, ja. Die Frage ist halt tatsächlich, wie wir als Endverbraucher und wie die Gesellschaft an sich mit dieser Umstellung umgeht. Ich glaube nicht, dass es in Frage steht, ob es kommen wird, sondern tatsächlich, wie gehe ich damit um und wie finde ich einen Weg, da vernünftig mit umzugehen und nicht jedes Mal irgendjemanden zu zerfleischen, der da ein bisschen AI benutzt hat, beziehungsweise ja, die Technik ist da, schwer zu sagen, du darfst sie nicht benutzen, das ist irgendwo auch blöd.
Ja, ob AI zum Einsatz kam bei der nächsten News, die wir haben, bin ich mir nicht so sicher, denn Asmodee bringt ein neues Spiel raus, das im Original Magic Athlete heißt und ein Kinderspiel ist von Richard Garfield. Und das, da, dafür haben sie sich einen grandiosen deutschen Titel einfallen lassen.
Das könnte tatsächlich ChatGPT gewesen sein.
Also Asmodee, wenn ihr hier zuhört, lasst uns doch mal teilhaben an eurem Brainstorming-Prozess, wie ihr dazu kommt, Magic Athlete im Deutschen Turbo Flitzpiepen 2000 zu nennen. Ja, da also, wäre ich ja gerne mal die Fliege an der Wand gewesen.
Aufruf an alle Hörer da draußen. Ihr sitzt bestimmt in unterschiedlichen Regionen von Deutschlands und könnt mir sagen, ob das jetzt nur hier im Rheinland, ich sag mal, mehr oder weniger eine Beschimpfung von einer Person ist, sie als Flitzpiepe zu bezeichnen, oder ob das deutschlandweit so gilt, dass eine Flitzpiepe eine Person ist, die man auf gar keinen Fall ernst nehmen sollte und die einem in der Regel auch tierisch auf den Keks geht, weil sie die Prozesse mehr behindert, als dass sie hilfreich ist.
Ja, ich bin, also, ich habe das gesehen und gedacht, okay, das müssen wir auf jeden Fall in die News bringen. Also damit kommst du natürlich in solche Sachen rein, ne? Also das ist so ein kurioser Titel, ja, Turbo Flitzpiepen 2000.
Ja, also was ist die Ziel, also ich meine,
das ist ein Kinderspiel.
Ja, was ist die Zielsetzung, da jetzt von Flitzpiepen zu sprechen? Also ha.
Auf der anderen Seite verstehe ich auch das Produkt so in bestimmten Aspekten nicht so richtig. Das Ganze spricht halt so Retro-Vibes an, weil das ist halt tatsächlich, das sieht aus wie so ein Spiel aus den 2000ern oder vielleicht so eher 1990. Ja, das ist halt auch vom Design her. Es hat so ein Retro-80er-Jahre-Bunt-Design. Und gleichzeitig ist es aber ein Kinderspiel, ja. Und es heißt halt Turbo Flitzpiepen 2000. Das spricht für mich vom Artwork und vom wie es daherkommt, eher so unsere Generation an, würde ich sagen, ja. Und soll aber für Kinder sein. Ich bin mir nicht so sicher, ob Kinder heutzutage so ein Spiel irgendwie schön finden. Ich glaube, die sagen, das ist irgendwie, was ist denn das für ein komisches Ding? Ja. Also ich weiß nicht, ob man da nicht irgendwie an der Zielgruppe vorbei entwickelt, aber gut.
Ja, also tatsächlich habe ich da, glaube ich, schon mal irgendwie ein Review zugesehen. Es ist so ein Spiel, das mich überhaupt nicht anspricht und das ist ja auch wieder so, es geht ja wieder in Richtung Partyspiel. Und,
ja, das ist halt ein Kinderspiel. Ne?
Ja,
ist
ja also ein Kinderpartyspiel halt. Ja. Und es.
Vielleicht ist das so ein Spiel, so das spielt man, wenn man irgendwie schon so drei Schüsse im Kopf hat, sozusagen, ja. Wenn man mal so richtig alles, was richtig davor stellen, kann man zum Analog für Saufen benutzen, wenn man richtig die Gartenzaun gepinselt hat. Ja.
Jetzt kommst du wieder mit deinen komischen Bildern um die Ecke.
Dann ist das vielleicht ein cooles Spiel. Naja.
Ich glaube nicht, dass ich unter irgendeiner Bedingung dieses Spiel wirklich cool finden kann, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.
Ein weitaus ernsthafteres Spiel kommt bei Strohmann raus im Herbst, und zwar Railway Boom. Da sind wir im späten 19. Jahrhundert in Japan und wir müssen dort Eisenbahner werden und die coolste und größte Eisenbahn aufbauen und das größte Eisenbahnimperium aufbauen. Kommt im vierten Quartal 2026 und ist neu bei Strohmann Games.
Ja, Cover ist ganz hübsch.
Ja. Und dann unsere letzte News, bevor wir nochmal über Altered reden müssen. Und zwar Citadel's Duel kommt von Z-Man Games in den...
Oh, ein Duellspiel!
Ja, wieder ein Duellspiel. kommt in den Handel, und zwar im Oktober. Und das ist eine Zwei-Spieler-Variante von Citadels. Und wer Citadels jetzt nichts sagt, das ist Ohne Furcht und Adel, heißt das in Deutsch. Beziehungsweise, ich glaube, es gab auch eine deutsche Version, die Citadels hieß später. Aber die erste Version, die rauskam, die haben wir tatsächlich unten auch im Regal stehen, heißt Ohne Furcht und Adel. So ein relativ kleines Spiel in einer kleinen Box und so ein Deduktionsspiel. Das ist relativ cool, selbst für ein Deduktionsspiel, finde ich, ja. Wie man so ein Deduktionsspiel wie das für zwei Spieler machen kann, bin ich mir nicht so sicher. Vielleicht auch gar nicht. Vielleicht ist das hier nix mal wieder. Ja,
noch ja sie zwei haben Spieler. Mal etwas Grundlegendes an der Mechanik geändert, dass es dann für zwei Spieler doch funktioniert.
Ja, wir werden es demnächst sehen und wir werden es, glaube ich, auch mal ausprobieren, weil ich fand das eben ohne Furcht und Nadel eigentlich schon ziemlich cool. Ist ab 14 Jahren, dauert 30 Minuten und wird für $30 in den Handel kommen im Oktober. Ja, und dann müssen wir nochmal über Altered reden. Altered hat jetzt bekannt gegeben, wie das Ganze jetzt weitergehen soll. Ging relativ schnell nach der ersten Ankündigung von letzter Woche. Wir hatten ja letzte Woche schon drüber geredet, dass Altered angekündigt hat, nach der gescheiterten Crowdfunding-Kampagne für letztes Set, dass sie da quasi das Ganze jetzt aufhören und das Ganze shutdownen. Und sie sich melden würden, wie das Ganze aussieht. Und ich habe das Gefühl gehabt in der Community, man hat so ein bisschen gehofft, dass das Spiel vielleicht an irgendjemanden verkauft wird, der damit besser umgehen kann, businessmäßig. Und nicht solche radikal falschen Entscheidungen trifft.
Ja, es war zumindest auch von uns eine Hoffnung, aber ja.
Ja, jetzt haben sie einen neuen Blog-Eintrag rausgebracht, wo sie den Plan so ein bisschen aufspannen. Der Plan ist nicht so hundertprozentig finalisiert, aber sie haben so wenigstens die Eckpunkte gesagt. Und zwar wird das Spiel tatsächlich im Mai aufhören zu existieren. Also im Mai werden auch die Server abgeschaltet, das heißt die digitale, diese digitale Bibliothek, die man hat, wird es im Mai dann nicht mehr geben. Wie das Ganze dann funktioniert mit der Boardgame-Arena-Integration, wissen sie noch nicht genau. Also sie möchten gerne die Boardgame-Arena-Integration behalten, auch mit der Möglichkeit, eigene Decks zu bauen, aber sie wissen noch nicht genau, wie das funktionieren kann und da sind sie gerade am gucken. Da wird es also hoffentlich noch weitere gute Informationen geben zu. Ja, diese Print-on-Demand-Geschichten, da wird es nochmal zwei solche Print-Runs geben. Es gab da immer so Print-Runs, da konnte man sich halt anmelden, konnte da irgendwie Karten dann beauftragen und die man aus seiner Bibliothek hat und die dann halt drucken lassen, ne? Und da wird es jetzt am 31. März nochmal einen geben und da wird es im April nochmal einen Print-Run geben, Mitte April und das wird dann der letzte sein.
Das heißt, für den 31. März wird jetzt wahrscheinlich knapp, da noch reinzukommen, aber die Folge erscheint ja jetzt am Samstag und dann sind es noch 3 Tage bis zum 31. März.
Ja, ja, aber gut, das ist auch relativ schnell gemacht, das kann man sich irgendwie auf
zusammenkriegen. Ja, ich wollte ja nur sagen, ne? Also wenn ihr das jetzt am Samstag hört, dann müsst ihr euch, falls ihr da was drucken lassen wollt, zum 31. März hin sehr sputen, ansonsten gibt es halt noch einen zweiten Run.
Genau, außerdem haben sie das Set, was sie jetzt auf Crowdfunding gehabt haben, was gescheitert ist. Dieses Set haben sie jetzt komplett für alle Accounts freigeschaltet. Das heißt, ihr habt alle Karten dieses Sets jetzt in eurem Account als Ownership. Das heißt, wenn ihr Lust habt, euch da jetzt Karten drucken zu lassen aus diesem Set, das könnt ihr jetzt mit diesen letzten zwei Print-Runs machen.
Ja.
Und dann könnt ihr nochmal Karten aus diesem Set drucken. Sie hatten tatsächlich noch ein zweites Set für als Nachfolger noch in der Entwicklung. Anscheinend ist das auch schon fertig.
Ja, das hatten sie offensichtlich schon vorbereitet und ja.
Und das wird auch noch den Accounts zugeordnet. Das wird aber noch ein bisschen dauern. Wo ich auch irgendwie nicht so richtig verstehe, wenn die da Mitte Mai das Ganze schon abschalten wollen.
Warum machen sie das jetzt noch?
Wieso? Also so richtig verstehen tue ich die Zeit leider noch nicht.
Vielleicht hoffen sie tatsächlich, dass Leute sich dann das komplette Set irgendwie on demand drucken lassen.
Ja, oder das ist relativ teuer.
Ja, klar ist das teuer, aber war jetzt so ein Gedanke.
Aber was natürlich sein kann, ist, dass sie die Webseite doch nicht ganz abschalten, sondern nur in Teilen abschalten oder so. Vielleicht nur den Shop abschalten oder sowas. Keine Ahnung. Details haben sie nicht so richtig rausgelassen dazu.
Ja, also ich könnte mir vorstellen, das würde auch für die Integration zu Boardgame Arena hilfreich sein, wenn du halt den Shop mit dem On-Demand-Drucken abschaltest und vielleicht auch diese Tauschbörse oder wo du halt deine Karten verkaufen kannst, abschaltest, aber dieses Deck-Building-Element halt bestehen lässt. Ja, aber auch das müsste gewartet werden.
Ja,
ne?
Ja. Außerdem haben sie angekündigt, dass sie, und das finde ich wieder einen coolen Zug, dass sie alle Karten auf GitHub veröffentlichen werden. Das heißt, wenn man dann die Karten irgendwie sich nochmal später holen will und irgendwie selbst drucken oder in irgendwelche eigenen Implementierungen von einem Spiel irgendwie einbauen will oder so, kann man das machen. Sie haben auch nicht genau gesagt, wie das Ganze aussieht. Sie wollen das komplette Artwork und die Karten auf GitHub veröffentlichen. Das heißt wahrscheinlich, gehe ich mal davon aus, dass sie die Karten als Kartendatenbank veröffentlichen. Und dann bin ich mal gespannt, ob da dann auch die QR-Code-Zuordnungen drin sind. Weil das fände ich extrem wichtig. Dann könnte man mit den QR-Codes nämlich die Karte finden in der Datenbank dazu. Das wäre schon irgendwie ziemlich cool. Da wird sich aber noch zeigen, ob das wirklich so ist, weil das wäre ja schon relativ viel Daten, weil die QR-Codes sind ja alle unique. Das heißt, es geht da nicht nur, dass für jede Karte eine
Ein QR-Code existiert, sondern für eine Karte existieren x QR-Codes.
Genau, und das sind relativ viele. Also ich bin mal gespannt, wie das Ganze aussehen wird. Und ich hoffe, dass da vielleicht auch sich eine Community drum bindet. Es gibt ja Android Netrunner, gibt es ja auch eine riesige Community, die sich da gebildet hat, als das Spiel runtergefahren wurde.
Aber ich glaube, du brauchst nicht zwingend den QR-Code, weil jede Karte hat ja auch einen Namen.
Ja, aber es gibt ja noch viele Varianten und so. Also wäre auf jeden Fall mit dem QR-Code cool, wenn du irgendwie direkt die entsprechende Karte in der Datenbank finden würdest dazu, mit dem QR-Code halt.
Ja.
Das wäre schon ziemlich
Klar wäre das nett, aber du könntest eine Karte auch eben über den Namen und vielleicht noch welcher Typ es ist, also ob es Standard, Unique oder Common oder irgendwas ist.
Also wenn da sich was tut, werden wir euch da auf dem Laufenden halten, wie das Ganze sich ausgestalten wird und da wird vielleicht noch ein bisschen was passieren. Gut, das war's für diese Woche.
Ja.
Ich würde sagen, wir wünschen euch ein schönes Wochenende, spielt was Schönes, wir haben heute Abend Spieleabend. Und spielen von Freitag auf Samstag hoffentlich ein schönes Spiel und werden auch vielleicht ein bisschen entspannt von unserem ganzen Stress, den wir im Moment haben. Ja, in den nächsten Wochen werden ein paar Specials kommen, weil, wie gesagt, wir sind ziemlich busy mit unserer Hochzeit und da sind auch noch ein paar andere berufliche Termine direkt danach und das wird alles ein bisschen knapp werden. Deswegen bereiten wir gerade ein paar Specials vor, die wir euch bringen können, während wir sozusagen in der Welt unterwegs sind.
Genau, während wir heiraten und dann auf Hochzeitsreise sind und so, das wird alles ein bisschen schwierig.
Der Hochzeitsreise, auf der ich arbeiten muss.
Ja, da kann ich ja nichts für. Ich finde, wir haben ja das gut miteinander kombiniert. Es tut mir nur leid, dass ich dann halt eine Woche Strohwitwe bin und du arbeiten musst.
Ja, na gut. So, dann wünschen wir euch ein schönes Wochenende und wir hören uns am nächsten Mittwoch wieder.
Habt eine gute Zeit, spielt was Schönes und tschüss, macht's gut.
Tschüss.